Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 bis 3 mit dem Menschen und Horizonte und dem Schweizer des Jahres, René Prêtre.
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal der Schweizer des Jahres wäre. Das war eine, also das sage ich einfach, für mich eine enorme Überraschung. Enorm. Wenn Sie mich im Dezember angerufen haben und gesagt, ja, Herr Prêtre, Sie sind nominiert dafür. Ich konnte das nicht glauben. Also ich weiß, ich habe noch gesagt, ja, sind Sie sicher, Sie haben die richtige Nummer ausgewählt? Und meine zweite Frage war, warum ich dann?
Am 9. Januar ist er gewählt worden zum Schweizer vom Jahr 2009, der René Prêtre. Und er hat den Preis gar nicht selber entgegennehmen können, weil er zu Mosambik kranke Kinder am Herz operiert hat. Die Überraschung über die Auszeichnung war bei ihm also riesig gewesen, wir haben es gerade gehört. Und am nächsten Samstag, am 19. Juni, wird jetzt sein Name zusammen mit den anderen Schweizer des Jahres, die es schon gibt, im Mittelpunkt von der Schweiz auf der Elgi-Alp in Fels eingraviert. Der René Prêtre ist unser Gast im Menschen und Horizonte. Die Stunde mit ihm geredet hat Daniela Huwiler. Das heisst, am Sonntagnachmittag mit dem Menschen und Horizonte, es ist 11:58. Am Morgen operiert er in der Regel zwei Kinder am Herz, dann aber zieht er sich ins Büro im Kinderspital zurück. Der Chirurg René Prêtre. Daniela Huwiler hat ihn dort besucht. Sein Arbeitszimmer ist in einer Villa neben dem Kinderspital und vor dem Fenster hat es einen grossen Garten, wo der König Pchetch eigentlich gern Geissen und Hasen hat. Leider aber ist das Projekt bis heute nicht Realität geworden, weil wer will denn die Geissen und Hasen im Kinderspital am Wochenende füttern? Tja. Der Blick raus in die Natur erinnert ihn an seine Kindheit. Der 53-jährige Arzt René Pchetch ist in Pancourt im Kanton Jura direkt an der französischen Grenze aufgewachsen. Er war das dritte Kind von 10 und weil sie daheim geboren haben, hat es immer einen Haufen Arbeit gegeben.
Ich müsste etwa 7 Jahre alt oder 6, wenn mein Vater einmal einen Traktor gekauft hat. Vorher, wir arbeiteten noch mit Pferde und ich habe mit diesem Traktor sofort gearbeitet. Ich konnte sogar die Pedalen nicht erreichen und das war für mich auch als Kind, ich war so stolz, also auf so einen großen Traktor zu sein. Das war ein Jörlimann. Und wir hatten auch 12 Kühe dann, zwischen 12 und 15. Dann habe ich auch, mein Vater hat mir auch gelernt, wie man melken, also die Kuh melken kann. Das habe ich auch 4 Jahre gemacht. Also es war wirklich sehr viel Arbeit. Aber ich hatte den Eindruck, wir waren relativ immer zufrieden. Es ist extrem viel, wir haben enorm viel gelacht. Es war immer jemand, der einen Witz machte oder etwas. Und auch mein Vater war sehr, machte viele Ereignisse. Und das war wirklich schön.
Aber wenn Sie jetzt heute als Chirurg vor allem sehr präzise arbeiten, haben Sie vorher als Kind auch angepackt, geholfen, mit den Händen wirklich gearbeitet?
Ja, wir haben sehr viel mit unseren Händen gearbeitet. Vor allem also diese übliche Arbeit, die sich um die Pferde, Kuh kümmern. Aber auch alle unsere Maschinen haben wir selbst repariert, also wenn es möglich war. Und wir hatten ein sogenanntes Atelier, wo wir viele Gegenstände hatten und wir könnten auch sehr viel machen. Und man lernt, wie man innovativ sein kann, andere Lösungen zu finden. Und kommen die Hände progressiv präzise und auch machen gute Sachen. Nachher, wenn ich meine Studien gemacht habe, es war mehr intellektuell für diese Examen, aber als ich einmal in die Chirurgie gearbeitet habe, dann habe ich wieder dieses Gefühl gefunden, wo man mit seinen Händen auch arbeiten kann, schöne Sachen machen kann. Das hat mir auch sofort gefallen.
Was haben Sie früher für eine Beziehung zu den Ärzten gehabt? Also hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie mal Arzt werden, Chirurg?
Nein, ich hatte keine Beziehung, wirklich überhaupt keine. Niemand in meiner Familie ist in der Medizinbereich. Es war ein bisschen ein Zufall, dass ich Medizin genommen habe. Ich wollte den Hof meines Vaters nehmen, aber ihm gehörte den Hof nicht. Und bis er das haben konnte, das hat 3 Jahre gedauert, dann habe ich mein Abitur gemacht und ein anderer Bruder war auch interessiert. Und dann habe ich mich überlegt, was könnte ich machen? Und Medizin, hatte ich den Eindruck, bietet auch alles. Also es ist eine Mikrogesellschaft. Wenn man wissenschaftlich stark ist, kann man in die Radiologie gehen. Wenn man etwas anderes will, findet man immer etwas. Und ich habe gesagt, vielleicht den Entscheid kann ich in einigen Jahren dann treffen. Und ich habe die medizinischen Studien angefangen. Und nachher als Student, wenn ich wirklich in der Chirurgie angefangen habe, dann hat mir wirklich, das war so spannend, dass ich wüsste, ab diesem Tag, ich würde gern Chirurgie machen.
Ich habe gelesen, dass Ihr Großvater Uhrmacher war. Das ist ja dann auch wieder so eine Verbindung zu der Chirurgie.
Ja, er machte das. Aber jetzt, wenn ich diese Arbeit mache, vor allem wenn ich diese kleinen Kinder operiere, wo man diese Präzision braucht, diese Geduld auch und Konzentration. Und es ist nicht auch eine Arbeit, wo man schnell arbeiten muss. Es ist wirklich minutiös und präzis. Und ich finde, das sind die gleichen Eigenschaften, die er hatte. Und ich erinnere mich, wie er arbeitete. Er hatte immer etwas auf den Augen hier und es war immer, er brauchte, es musste kalm, ruhig sein. Aber ich konnte stundenlang das machen. Und mehrmals habe ich sicherlich gibt es ein Chromosom, der in diese Linie gegangen ist, weil ich arbeite ein bisschen wie er arbeitete.
Die Gene vom Großvater. Was ich eigentlich wirklich erstaunlich finde, dass Sie als Sohn von einem Bauern dann Medizin studieren, also zuerst die Matura machen, dann nach Genf studieren gehen. Wie kam das? War das Ihren Eltern wichtig, dass Sie weiterkamen?
Das finde ich, ist besonders, was in der Schweiz schön ist, dass die Möglichkeit, studieren zu können oder der Zugang zu einer guten Ausbildung ist unglaublich gut. Ich glaube, so gut findet man in der Welt nicht. Und das ist genauso bei uns war es so. Meine Eltern haben selbst nicht studiert, weil sie waren die Ältesten einer großen Familie und sofort haben sie gearbeitet und die Jüngsten haben ein bisschen studiert. Sie haben uns gesagt, ja, machen Sie, was Sie wollen. Wenn Sie studieren wollen, es ist okay, aber Sie müssen arbeiten für Ihre eigenen Studien. Das können wir nicht zahlen. Gleichzeitig, das war noch der Kanton Bern und nachher Jura, sie haben uns auch Stipendien gegeben und das hat uns auch sehr viel geholfen. Ich persönlich habe gelebt mit diesem Stipendium, dann machte ich auch Fußball, wo ich auch Geld verdiente. Und in Gent war ich Concierge,
Also abwart.
Ja. Damit habe ich diese 6 Jahre meine Studien zahlen können. Aber zum Beispiel ein Jahr in einer Universität in der Schweiz kostet nicht sehr viel. Es war damals 500 Franken oder so. Gleich als ich in Amerika war, war es $12,000 für ein Jahr. Medizin ist 6 Jahre. Das hätte ich nie einfach in Amerika, hätte ich nie Medizin studieren können.
Wann hat es bei Ihnen Klick gemacht, dass Sie herausgefunden haben, dass Sie in die Chirurgie gehören?
Bei dieser Arbeit, als ich war im dritten Jahr, ist Arbeit in der Chirurgie. Als ich einmal in diesem Bereich gehen konnte, das war eine Bauchoperation, ich erinnere mich dann, sie haben mir gezeigt, ja, wie man einnäht, wie man knotet und so. Am Abend habe ich geknoten und so, sodass ich am einen Tag später das machen kann. Und das hat mir wirklich sofort gefallen. Es war auch so, dass ich fand unglaublich, wir hatten so viele Appendizitis, dass eine junge Person kommt, ist wirklich krank, große Fieber, er bricht, fühlt sich extrem unwohl, man operiert und 3 Tage später, diese Person ist total wieder gesund. Und ich fand diese Good Baguette Magic, Zauberschlag, ist unglaublich in der Chirurgie. Medizin ist auch erfolgreich, aber es braucht eine viel längere Zeit. Es ist nicht so dramatisch, wie was die Chirurgie erreicht.
Der René Prêtre hat sich dann also für Chirurgie entschieden und seine ersten Schritte als Arzt haben dann zuerst auf New York geführt. Mehr über sein weiteres Leben in 2 Minuten.
When I hold your hand, I could fly a zillion miles with you. When I see your grace, I can see all God's words come true. Every little bird above the haze and fish beneath the waves knows about you. Or wouldn't they do? When I see your eyes, I can see rainbows in the sky. Being with you, all who parted reunite. Every little pearl drop in the clouds and stones beneath the ground are waiting for you. Wouldn't they do? Whatever you say lightens up the burden of the day. Whatever you do ever want to follow you. Whatever they say, whatever they do, I'll always love you. Every burning comet that zooms, and angels too, think about you. Wouldn't they do? Thinking about you, I could climb a mountain in the dark, listen to you. Flowers dance in the park. Whatever they say, whatever they do, we'll always love you. The words that you say lightens up the burdens of the day. Whatever you do,
Nach dem Medizinstudium zu Genf ist der König Prätch das erste Mal auf Amerika geschickt worden, zumindest in die Stadt New York und dort an die Notaufnahme. Jede Nacht Schussverletzungen und Messer im Körper. Dort hat der Chirurg René Prätch gelernt, schnell und manchmal auch innovativ zu arbeiten.
Es war eine Zeit, wo New York extrem gefährlich war. Es war, was wir nannten, diese Urban War. Und wir hatten so viele Messerstiche, Gunshot Wounds pro Tag, also pro Woche mindestens. Das passiert immer in der Nacht, wo die großen Professoren noch schlafen, und dann hatten wir auch ein bisschen mehr Freiheit, würde ich sagen. Es war wichtig, dass wir extrem schnell die Situation in den Griff hatten, und da habe ich extrem viel gelernt. Es war sehr viel zu tun, aber auch taktisch musste man gut sein. Es war immer ein Gefäß, was verletzt wurde, und wenn es fängt an zu bluten, man hat 4 Liter Blut im Körper, wenn es, ich weiß nicht, 100 Milliliter pro Minute weggeht, man versteht, es gibt nicht viel Zeit. Und man musste wirklich, es war fast immer der Bauch, was blutet, immer sehr schnell aufmachen, die Aorta gegen den Wirbel komprimieren, finden, wo es war, die Blutung, diese Gefäße selektiv abklemmen und dann auch reparieren. Und man musste wirklich schnell das machen. Und mein Team, weil wir hatten ein kleines Team, wir waren wirklich sehr, sehr gut, und man hat uns immer mehr Verantwortung gegeben und wir waren relativ schnell selbstständig. Und es war, wie gesagt, jede Nacht etwas zu tun. Es war auch sehr anstrengend, weil man arbeitete von, ich weiß nicht, 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, weil die Kriminalität kommt immer am Abend, also nie um 8 Uhr, wenn man frisch rasiert ist und so. Da ist es relativ ruhig. Aber es war für mich eine wirklich gute Zeit. Ich glaube, ein Chirurg muss auch sehr viel arbeiten. Wir sind wie Geigespieler oder Pianospieler. Die machen das 4 Stunden, 6 Stunden pro Tag. Das brauchen wir auch. Und in New York, wir hatten eher 8, 10 Stunden pro Tag als 4. Und auch alle Organe. Also in diese Urban War, man musste den Darm reparieren, die Gefäße, die Leber, die Lunge, das Herz auch manchmal, Karotiden. Dann habe ich extrem viel gelernt, wie man alle Organe operieren kann, aber auch alle Zugänge, wie man eine Karotis schnell erreicht oder die Blutung einer Karotidarterie kontrollieren kann. Und in dieser Zeit habe ich, ich weiß nicht wie, 3 oder 4 Jahre in der Schweiz gelernt.
Also wenn Sie das erzählen, strahlen Sie richtig. Also man hat das Gefühl, Sie waren so ein Pionier. Es war aufregend.
Ah, es war schon aufregend für uns auch. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch diese Anekdoten gern gehabt. Die Medizin, vor allem die Trauma. Wir sind am Ende dieser Entonnoir. Es passiert sehr viel in einer Gesellschaft oder in einer Stadt wie New York. Aber diese Exzesse kommen auch nachher zu uns. Und wir haben unglaubliche Situationen gesehen und auch erlebt.
Wenn Sie sagen unglaubliche Situationen, gab es dann nicht auch Momente, wo Sie verzweifelt sind? Also Sie müssen innerhalb von kürzester Zeit, müssen Sie schnell und richtig reagieren? Konnten Sie das immer?
Ja, das konnte ich immer. Das war nicht so schwierig, würde ich sagen, weil wir waren nicht schuld von diesen Problemen. Wir konnten diesen Menschen nur helfen. Wenn das nicht ginge, und viele sind auch gestorben, weil es war zu spät oder wir haben vielleicht die Situation nicht so schnell in den Griff gehabt. Aber gut, wir haben auch nicht das Messer in den Bauch gestochen oder geschossen. Wir waren nur da, sie zu helfen. Und damals, ich erinnere mich, das waren fast nur die Polizisten, die uns diese Patienten brachten, weil es war so gefährlich, ein gewisser Teil der Stadt. Wie gesagt, also wir wüssten, man musste schnell arbeiten, aber wir waren nicht schuld, dass sie ein Problem hatten. Wir konnten nur helfen, und wenn das gegangen ist, waren wir extrem stolz und zufrieden und froh, also ein bisschen wie Zorro. Wenn das nicht gegangen ist und wir haben auch keinen Fehler gemacht, alles probiert und so, dann hatte ich nicht ein besonders schlechtes Gefühl.
Und dann kam der Tag, wo man ihnen sagte, sie hätten gute Hände für das Herz.
Man machte auch Rotationen. Man konnte nicht 6 Monate in Reihe in diese Trauma arbeiten. Es war häufig 2 Monate, 3 war das maximal. Weil, wie gesagt, wir arbeiteten vor allem während der Nächte. Und in diese Rotationen bin ich auch einmal in die Herzchirurgie gegangen. Und der Chairman, der Big Boss von dort, war auch ein Bauernsohn. Und dann haben wir von Kuh gesprochen, Pferde. Und dann hat er mir gesagt, yeah, you come with me tomorrow in the OR. So, ich bin im Operationssaal mit ihm gegangen. Und er war extrem gut als Teacher. Und ich erinnere mich noch, er hat mir gesagt, ja, schau mal, dieses Herz in Stillstand setzen. Das hat er gemacht. Er hat nur eine Bypass-Operation durchgeführt und dann hat er mir gesagt, ja, schau mal, jetzt dieses Herz wieder schlagen. Er hat die Klemme weggenommen, die Farbe hat sich geändert und mit seiner Hand, er hat mir gezeigt, wie das Herz wieder schlagen wird. Und das ist genau passiert mit 5 Sekunden Verspätung. Und für mich, das war unglaublich. Ich hatte den Eindruck, er hat eine unglaubliche Power. Und einen Tag später hat er mir gesagt, ja, heute, du machst den Bypass selbst. Und ich war mit ihm, dann ich habe diesen Bypass gemacht, ist gut gegangen und das Herz hat wieder geschlagen mit Kraft und es war gut. Ich hatte ein unglaubliches Gefühl. Und er hat mir gesagt, ja, you should do cardiac surgery. Und er hat mir, du hast gute Hände, warum machst du das nicht? Aber ich war schon überzeugt. Also mit dieser ersten Operation, ich war angesteckt. Also, das Herz war für mich wirklich das Organ. Ich konnte die anderen nicht mehr so gut schauen. Also sie hätten ihren Glanz verloren und ich bin ab diesem Tag ein Herzfan gewesen.
Sie hören DRS 1 mit dem Menschen und Horizonte.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour.
Ganz überraschend haben die Schweizer den Herzchirurg der René Prêtre Anfang Jahr zum Schweizer 2009 gewählt. Bevor der König Prätch aber seine Leidenschaft fürs Herz entdeckt hat, ist er im Kanton Jura von einem Bauernhof aufgewachsen, hat dann später zu Genf Medizin studiert und hat in New York seine Stressresistenz erprobt. Dort war er auch zum ersten Mal bei einer Herzoperation dabei gewesen und ist von diesem besonderen Organ hin und weg gewesen. Daniela Huwiler.
René Prätch, was ist ein schönes Herz?
Fast alle Herzen sind schön. Gut, ich bin sehr froh, wenn es stark ist. Aber sowieso sind die Herzen ganz schön, finde ich. Hat schöne Farben, auch warme Farben, also gelb, orange, braun. Er hat eine unglaubliche schöne innere Architektur. Also alle Organe haben das nicht, die Leber, die Nieren zum Beispiel. Und wenn man eine Klappe sieht, diese Segel mit dieser Korde und wie sie sich bewegen, das Blut halten, das sieht ein bisschen wie die Segel eines Schiffes. Und man muss das auch gut machen, wenn man das repariert. Es gibt nur Kurven. Und Kurven, also in alle Richtungen, wenn sie schön aussehen, wir wissen, ein Herz ist schön oder eine Reparatur wird schön sein. Und das ist, was mir auch gefällt, diese Kurven.
Man könnte Ihnen wirklich länger zuhören, wie Sie von einem Herz erzählen. Sie sind aber nicht nur ein Herzchirurg geblieben, sondern Sie haben sich dann spezialisiert auf die Kinderherzen. Und ein Kinderherz sieht nochmals anders aus als ein erwachsenes Herz.
Gut, die sind kleiner, also das fängt so an. Aber auch vor allem in der neonatalen Periode, also in den ersten Wochen, der linke Kammer ist ein bisschen zu klein, weil intrauterin beide Kammer funktionieren für den Kreislauf und dann plötzlich sie trennen sich und in den ersten Wochen, das ist ein bisschen klein, so muss es schneller schlagen. Und diese Herzen haben eine Frequenz von 120, 130 und das ist die normale Frequenz. Und wenn man so ein kleines Herz sieht.
So 4-5 Zentimeter.
So etwas, ja, ein Aprikot. Wenn man das Herz so sieht und es schlägt so schnell. Und auch, man sieht im Echo die Synchronisation zwischen die Klappen inside. Eine öffnet sich, wenn die andere ist zu. Und es altern. Das ist diese Synchronisation, die man hört, diese Tak-Tak. Und das geht so schnell. Man muss das auf den Echo au ralenti anschauen, sonst es geht zu schnell für die Augen.
Also in der Verlangsamung, ja.
Ja. Und ich finde, das ist wirklich unglaublich. Also man spürt auch diese Kraft, diese Wille, ja, zum Leben eigentlich, zum Schlagen. Und unsere Schwierigkeit ist häufig, das Herz in Stillstand zu setzen und dass es in Stillstand bleibt.
Das finde ich so erstaunlich, dass es schwierig ist, ein Herz zu stoppen.
Ja, weil es ist so programmiert, es wird einfach schlagen. Und die Natur ist so stark, vor allem in dieses so kleinen Kind. Und man spürt das wieder. Zum Beispiel, wir setzen das Herz in Stillstand mit Kalium, aber auch mit der Temperatur. Wenn es abgekühlt ist, es ist in Stillstand. Sobald es ist ein bisschen aufgewärmt, es fängt an zu schlagen. Bei Erwachsenen, es braucht viel mehr Zeit, aber bei den Kleinen sofort. Und wir müssen noch etwas, eine Dose geben, sodass es wirklich in Stillstand bleibt. Das ist wichtig. Aber nachher, wenn es zurückkommt, in einige Sekunden, man hat den Eindruck, es schlägt wieder wie normal. Es braucht eine sehr kurze Erholungszeit. Und nicht nur das. Ich meine, wir haben dieses Rhythmus, diese vierte Dimension, würde ich sagen. Wir haben von der tridimensionellen Seite des Herzens gesprochen, aber auch diese Bewegungen. Aber es reagiert auch. Wenn man ein Herz berührt, ein bisschen plötzlich, es gibt drei Schläge zu schnell oder ein weniger und man hat den Eindruck, ja, das stört ihn. Er will das nicht und er reagiert dagegen. Es protestiert ein bisschen. Und ich finde das unglaublich faszinierend.
Sie sagen auch, ein Herz ist wie ein kleines Tier.
Wow, das war nicht, was ich genau gesagt habe. Aber es ist auch so, dass ich habe auch den Eindruck, wenn ein Herz zum Beispiel müde ist, also nicht mehr so stark ist, und wenn man das mit extrem viel Respekt macht, nicht die Gewebe zu viel zieht, oder wenn man die Eröffnung klein macht und wirklich sehr sauber, sorgfältig arbeiten und ihn wirklich ein bisschen in Ruhe lässt, dann funktioniert es noch gut wieder nachher. Wenn man das respektlos macht und so, dann manchmal diese Herzen haben diese Kraft verloren und geht das nicht mehr. Und ich finde, ja, es braucht auch ein bisschen von uns Respekt, dass wir wirklich schauen, dass man dieses Herz nicht schädigt. Aber ein Tier ist das auch nicht, nein.
Glauben Sie, dass ein Herz seinen eigenen Charakter hat oder dass man vom Herz auf das Kind oder auf die Person schließen kann?
Sicherlich nicht, hat nicht seinen Charakter, aber seine Reaktionen sind so stark und so schnell, dass das in meinem Kopf gibt es, wie es hätte einen Charakter, eine Persönlichkeit, aber das hat es nicht. Das ist nur ein Eindruck.
Ich bin einmal an einer Herzoperation dabei gewesen und für mich war wirklich der Moment, wo das Herz wieder anfängt zu schlagen. Es wurde da wieder zum Schlagen gebracht mit so einem elektrischen Impuls. Ist das für Sie als Chirurg auch so das Highlight von einer Operation oder wie sehen Sie das?
Das ist immer ein ganz wichtiger Moment, weil an diesem Moment, wenn das Herz schnell wieder schlägt, dann weiß man, die Operation ist sicherlich gut, wird erfolgreich sein. Und man muss auch in diesem Moment aufpassen, dass alles stimmt, dass das Herz zum Beispiel sich nicht dilatiert, weil eine Dilatation kann in einer kurzen Zeit die Muskulatur verdorben.
Also das Herz sich ausweitet.
Ja, und es ist ein Moment, wo man eigentlich aufhören darf zu operieren und einfach schauen, wie es reagiert, was passiert und so. Und wenn diese Schläge kommen relativ gut, regelmäßig, das ist eine ganz gute Nachricht, weil die Kraft ist da. Und wenn das Herz seine Kraft behalten hat, hat man immer eine Lösung, kommt man immer von Bypass weg. Und dieses Gefühl ist am stärksten, wenn man eine Transplantation durchführt. Weil es gibt zwei neue Sachen hier. Das ist ein neues Herz zuerst, das ist nicht das Gleiche. Wir haben auch einen Moment das Herz des Patienten weggenommen und plötzlich gibt es diese schwarze Höhle, was ist mit der Natur nicht korrekt. Also das bringt auch für mich ein komisches Gefühl, es fehlt etwas hier und was fehlt, ist eigentlich das Organ des Lebens. Und es gibt immer eine viel längere Zeit, wo das Herz, was wir transplantieren, keinen Sauerstoff bekommen haben. So, wir haben weniger Raum hier, aber wenn wir genau diese Klemme wieder weggehen, das heißt, das Blut geht wieder in das Herz und es muss sich erholen und wir sehen, dass nach einigen Sekunden es fängt an zu schlagen und so, dann das Gefühl ist unglaublich gut, weil wir wissen, ja, hier werden wir gewinnen. Und in der Transplantation gegenüber anderen Operationen sind nicht alle Faktoren in unsere Hände. Viele sind da, aber ein paar Mal habe ich auch gesehen, dass alles richtig wurde alles richtig gemacht, korrekt und so. Aber das Herz hatte diese Kraft nicht mehr nachher. Es ist relativ selten. Aber das ist auch, das habe ich auch gesehen, und es gibt nichts, was ist so problematisch für uns, wenn wir nicht alle Faktoren in die Hände haben. Aber wenn man sieht genau, dass dieses Herz nach einigen Sekunden fängt wieder zu schlagen, dann das ist auch fast eine Erleichterung, weil wir wissen, das ist gewonnen. Wir werden mit diesem Fall ein gutes Ergebnis haben.
Nicht immer aber ist der Befund am Herz positiv. Manchmal muss sich das Team um den René Prätchen auch mit schwierigen Entscheidungen auseinandersetzen. Wie es ihm in diesem Moment dann geht und was er für ein Verhältnis hat zum Tod, das hören Sie gerade noch im vierten Teil vom heutigen «Menschen und Horizonte». Das heisst mit den Menschen und Horizonte. Sonntagnachmittag, 14 Minuten vor 3 ist es. Schauen wir noch rasch an die Fußball-WM Südafrika. Im Moment spielen es Algerien und Slowenien gegeneinander. 59 Minuten sind gespielt, Spielstand 0:0. Zurück zum Menschen und Horizonte. Ja, das Herz vom Arzt René Prätchen schlägt voll und ganz fürs Herz. Das Organ hat für ihn eine unglaubliche Schönheit und Faszination. Aber das ist nur ein Teil. Das Herz gehört immer einem Menschen mit seiner eigenen Geschichte. Und die Geschichten, die sind nicht immer einfach. Nochmal Daniela Huwiler.
Wir haben vorhin von den, vom Herz gesprochen und von den Herzoperationen und von Ihrer Begeisterung für dieses Organ, aber dahinter steht ja immer auch ein Mensch. Wann merken Sie, dass ein Mensch dahinter steht? Merken Sie es nachher oder wann kommen die Gefühle, die Emotionen?
Oh, das ist eine komplexe Frage. Wenn man operiert, man muss auch pragmatisch sein. Also man arbeitet mit einem Organ, wir kennen dieses Organ sehr gut, wie es reagiert, was man machen muss oder kann, und das muss extrem bekannt sein und so gemacht sein. Also man muss pragmatisch operieren und man darf nicht von anderen Gefühlen parasitiert sein. Aber es stimmt, es gibt jemanden unter dieses Herz, für mich häufig Kinder, aber auch manchmal jungen Erwachsenen. Ich finde, es ist auch wichtig, wir wissen ein bisschen, wer steht da hinten, entweder Eltern oder das Kind oder diesen Patienten, weil wenn es ein Problem gibt, habe ich auch den Eindruck, dass man noch stärker und länger kämpft, genau für diese Person, für diesen Menschen. Aber in der Arbeit selbst, das Herz ist wieder nur ein Organ. Ich finde, das ist gut, weil wenn es eine Stresssituation gibt, wenn es ein Problem und eine erwartete Situation kommt, man muss wirklich reflexartig oder reagieren und man darf nicht durch Emotionen geschwächt sein.
Wenn Sie eine Nachricht haben, dass das Kind durchkommt, dass es schafft, ist es wahrscheinlich ein unglaubliches Hochgefühl. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind stirbt, geht es auch tief runter.
Ja, das kann auch so sein. Gut, in der großen Mehrheit, ich glaube 95% der Fälle, wir sind sehr zufrieden, wie das ging. Und das sind auch die Eltern oder diese Patienten. Und die sagen uns das immer. Und man spürt, dass das ist wirklich die Wahrheit. Also das ist nicht etwas, nein, das ist wirklich die Wahrheit. Jetzt, wenn es schlecht geht, es gibt Situationen, wo wir wissen, die Risiken sind extrem groß. Ohne unsere Operationen oder Interventionen hätte dieses Kind zum Beispiel auch keine Chance. Und wir machen alles, was wir können. Und wenn alles relativ gut gelaufen ist, wenn wir alles legartig durchgeführt haben, aber es geht trotzdem nicht, dann habe ich nicht persönlich ein schlechtes Gefühl. Gut, man muss auch mit den Eltern das weiter mitteilen. Normalerweise in diesen Situationen, sie wissen schon vorher, dass die Risiken ganz hoch sind. Und sie haben sich auch ein bisschen vorbereitet, dass die Nachricht nicht gut nachher kommt. Ganz schwieriger ist, wenn eine Situation nicht so schwer aussieht und dann wir haben ein großes Problem. Und vor allem, wenn dieses große Problem ist von unserer Leistung verursacht, dann es gibt einige Situationen, wo es auch für mich ganz schwer war.
Was haben Sie für ein Verhältnis zum Tod? Ist das etwas, was Sie dagegen ankämpfen oder stehen Sie auf Du mit ihm?
Ja, darüber könnten wir stundenlang sprechen. Grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man alles macht für das Leben, aber ich finde, Das Leben braucht auch eine gewisse Lebensqualität. Und wir operieren auch nicht immer hier. Weil einige kommen auf die Welt mit nicht nur ein Herzproblem. Und wir wissen, bei einigen Kindern zum Beispiel ohne Operation leben sie nur ein paar Tage. Aber wenn sie andere Probleme haben, die so schwer sind, so stark sind, dass wir haben auch den Eindruck, die Lebensqualität wird so miserabel sein, dann sind wir dafür, dass man nichts macht. Das heißt, wir lassen die Natur weitergehen. Sie hat einen Fehler gemacht. Wir beschleunigen den Verlauf nicht, aber wir machen nichts dafür. So, wir arbeiten auch mit dem Tod. Manchmal, wir wissen, es wird kommen und wir lassen diesen Tod kommen. Das ist immer auch mit den Eltern gesprochen. Ob schon in diesen Situationen, das sind ganz schwere Entscheidungen zu treffen und wir machen immer, was wir nennen, ein ethisches Gespräch mit vielen Spezialisten. Wir wollen auch ganz sicher sein, dass der Verlauf ist genauso. Und dann reden wir mit den Eltern, das mache ich auch relativ oft, und ich sage ihnen, ja, wir wollen einfach nichts machen. Ich frage nicht, was denken Sie, was wollen Sie? Ich finde, für Eltern es ist einfach unmöglich zu sagen, ja, machen wir sie dann nicht. Und ich finde, das ist eine Verantwortung, die wir treffen müssen. Und nur wenn die Eltern nicht einverstanden sind, sagen, nein, machen Sie alles und so, dann haben wir auch hier und her unsere Meinung geändert. Aber in der großen Mehrheit dieser Fälle sind auch die Eltern mehr oder weniger einverstanden. Aber ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, dieses Gewicht von ihren Seele wegzunehmen. Und wir entscheiden. Und wenn sie nicht wirklich dagegen sind, dann geht es in diese Richtung.
Sie haben vorhin so gesagt, es ist Natur, also ist der Tod ein Stück weit Natur und der Mensch versucht, etwas dagegen zu tun, aber schlussendlich bleibt die Natur.
Aber die Natur hat immer das letzte Wort. Auch was wir machen, kann nur funktionieren, wenn wir mit der Natur arbeiten. Ich sehe die Natur ein bisschen wie einen Fluss. Es geht in eine Richtung. Manchmal die Richtung ist falsch für die Lebensqualität oder Lebenserwartung. Wir können den Weg, diesen Fluss ein bisschen ändern, in eine andere Richtung einsetzen. Das können wir. Und es geht immer noch gut und dieser Fluss hat immer seine Kraft in diese Richtung. Aber wir können nicht den Fluss stoppen. Wir können auch nicht den Fluss rückwärts machen. Diese, die das glauben, das geht immer zur Katastrophe. Und es gibt auch manchmal Berge vor und man kann nicht über diesen Berg gehen. Also, und das zeigt nur, wir können viele Sachen tun, solange wir arbeiten mit der Natur. Aber wenn wir gegen die Natur arbeiten oder so, geht das nie.
Der Arzt René Prätke, Schweizer des Jahres 2009. Am nächsten Samstag wird er dann auf die Alge Albu wandern, wo sein Name auf dem Mittelpunkt der Schweiz in Fels eingraviert wird. In der Nähe von seinen Vorgängerinnen und Vorgängern wie Evelyn Wittmer-Schlumpf, Roger Federer oder dem Kinderarzt Beat Richner. Mehr Informationen zum Kinderchirurg René Prätke und auch zu seiner Herzstiftung Le Petit Coeur, wo er jährlich zu Mosambik kranke Kinder operiert, finden Sie bei uns im Internet drs1.ch, drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.